12:22, diesmal mit dem Sprachwissenschaftler Nikolaus Himmelmann. Wir sprechen über bedrohte Sprachen. Herr Professor Himmelmann, angesichts des Sprachsterbens, was ist da Ihre Aufgabe als Sprachwissenschaftler?
Unsere Aufgabe ist da zunächst mal die Sprachdokumentation, also das sprachliche Wissen und das Verhalten, also das Sprechen von noch existierenden Sprachgemeinschaften zu dokumentieren in Form von heutzutage Audio- und Videoaufnahmen und dann auch grammatischen Beschreibungen, Wörterbüchern und so weiter. Aber unsere Aufgabe sehen wir heutzutage auch darin, dass wir auf das Problem aufmerksam machen und Sprachgemeinschaften dabei unterstützen, wenn sie ihre Sprachen erhalten wollen.
Wie gehen Sie vor? Muss ich mir das so vorstellen, dass Sie wie Reporter mit Mikrofon und Aufnahmegerät durch die Lande ziehen und sich was erzählen lassen?
In einem gewissen Sinne ja, wobei das ist heutzutage auch Teamwork und vor allen Dingen auch in enger Kollaboration mit einheimischen Forschern wie auch den Sprechern selber. Also man zieht da jetzt nicht wochenweise von einem Dorf zum nächsten, sondern es ist typischerweise ein langfristiges Engagement, dass man ein Vertrauen aufbaut, eine Zusammenarbeit aufbaut mit einem Dorf oder einer Gemeinschaft, da dann aushandelt, was wird da gewünscht, was will man selber machen, was können lokale Forscher beitragen und dass man aus dem Kontext dann in verschiedene kleinere Projekte entwickelt und durchführt.
Nun sind Sie ein Deutscher oder Europäer. Ihr Arbeitsbereich ist aber vor allem Südostasien, haben Sie vorhin gesagt. Müssen Sie sich eigentlich manchmal auch dem Vorwurf des Orientalismus aussetzen?
Jein. Durch die gerade beschriebene Team-Herangehensweise hat sich dieser Vorwurf ganz persönlich für mich bis jetzt noch nicht ergeben. Und in der Region war das bis jetzt noch nicht so ein ganz großes Thema. Das ist anders in Mittelamerika und teilweise auch in Südamerika, wo die kleineren Sprachgemeinschaften sehr politisiert sind und wo es so einen Raub des Wissens durch westliche Forscher als ein Topos gibt, wo also Forscher, die jetzt kommen, immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dass sie Sachen rauben.
Wie konnte dieser Vorwurf entstehen? Die Wissenschaft dient doch der Allgemeinheit.
Die Wissenschaft dient der Allgemeinheit, aber die ist natürlich zunächst mal eine westliche Institution und Erfindung. Und de facto hat Sprachforschung im 20. Jahrhundert bis in der zweiten Hälfte und mit ein paar Ausnahmen immer so stattgefunden, dass eben ein Forscher typischerweise alleine und typischerweise auch männlich in so ein Dorf gegangen ist und Daten gesammelt hat und dann hat man nie mehr was davon gehört. Und das ist jetzt so nicht mehr möglich, sondern der moderne Anspruch ist schon, dass man eben so eine echte Kollaboration aufbaut und dann eben auch über längere Zeiten den Kontakt hält und auch zurückgibt.
Das heißt also, Sie beziehen nicht nur, ich nehme mal an, Ihre eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder auch Ihre Studenten in Köln mit ein, sondern Sie haben eben auch Beziehungen zu Sprachwissenschaftlern am Ort in Indonesien. Wie gestaltet sich so ein Projekt dann? Ist es nicht auch ganz schön anstrengend?
Doch, das ist nicht unanstrengend und es ist auch tatsächlich jetzt eben so, dass ich heutzutage eben auch sehr wenig eigentlich direkt noch vor Ort in einem Dorf sitze und direkt mit Muttersprachlern arbeite, sondern ich habe einen Kooperationsvertrag mit einer Universität in Manokwari. Das ist die Hauptstadt von Westpapua, einem Teil von Indonesien, ganz im Osten. Und da ist meine Aufgabe, die Supervision und das Anleiten von sowohl Muttersprachlern, die da als Studenten an ihren Sprachen arbeiten, wie auch dem dort anwesenden wissenschaftlichen Personal, die ich da berate und anleite in Arbeiten an ihren eigenen Sprachen, die dann aber gleichzeitig eben, das ist dann Teil von dieser Zusammenarbeit, immer mal wieder auch Experimente oder besondere Datensammlungen mit mir und für mich durchführen.
Welche Sprachen beherrschen Sie eigentlich von den südostasiatischen?
Da beherrsche ich im Moment so leidlich das Indonesische, weil das meine Hauptkontaktsprache ist. Als Sprachwissenschaftler ist nicht das Ziel, dass wir tatsächlich kommunizieren können. Ich kann in wahrscheinlich 20 oder 30 Sprachen so ein paar Floskeln sagen. Aber so richtig ernsthafter sprechen kann ich eben eigentlich nur das Indonesische neben dem Englischen.
Sie haben das so geschildert, dass die Sprachgemeinschaften das auch bereitwillig mitmachen, wenn Sie oder Ihre Kollegen Material sammeln. Was machen Sie mit dem Material dann, das Sie gewonnen haben? Wie werten Sie das aus? Und vor allem, wo bleibt das dann?
Dieses Dokumentationsmaterial wird heutzutage in etwas eingespeist, was wir Spracharchive nennen. Wobei Archiv immer diesen Eindruck macht, dass das was in sich Geschlossenes und irgendwo in einer tiefen Höhle liegendes ist. Was das Ziel heutzutage ist, sind internetbasierte Sprachdatenbanken, wo Sie Videoaufnahmen mit Übersetzungen und gegebenenfalls auch weiteren Analysen finden und kleinen Beschreibungen, die Ihnen erläutern, was diese Sprachen, was diese Daten bedeuten und so, dass Sie das gegebenenfalls noch weiter wissenschaftlich auswerten können. Die andere Sache ist natürlich, dass man eben auch überlegt, was die Sprachgemeinschaft will. Die wollen dann typischerweise ein Wörterbuch haben. Wörterbücher haben sehr hohes Prestige, fast überall auf der Welt, wo gelesen wird. Die wollen gerne auch Schulmaterialien haben, weil jetzt auch an vielen Ecken der Welt die Möglichkeit entsteht, zumindest in den Grundschulen auch so eine Art von Lokalsprachenstunde einzurichten und dergleichen mehr.
Wenn Sie jetzt sagen, Wörterbücher hätten ein hohes Prestige, weil die der Beweis der Existenz sind?
Ja.
Oder weswegen?
Ja, also das hebt die Sprache auf dasselbe Niveau wie die Nationalsprachen. Also man sieht eben, wichtige Sprachen haben Wörterbücher und Grammatiken. Und wenn meine eigene Sprache auch ein Wörterbuch und eine Grammatik hat, dann ist es auf dem Niveau mal so ähnlich wie die große Nationalsprache.
Das heißt also, Ihre Arbeit trägt, sagen wir mal, nicht zur Aufbewahrung nach dem Absterben bei, sondern zur Bewahrung einer Sprache.
Im besten Falle ja. Das Erste aber natürlich auch. Also so eine Dokumentation, wenn wir die jetzt nicht irgendwie verlegen oder die Daten löschen, das ist natürlich auch auf Dauer angelegt. Aber sie tragen eben auch rein auf so einer Dokumentationsebene dazu bei, dass das Prestige von Sprachen verbessert werden kann. Und wie wir vorhin schon mal festgestellt hatten, das ist so diese Grundentscheidung, wenn Eltern die Entscheidung treffen, die Sprache nicht mehr weiterzugeben, dann ist das im Wesentlichen eine Frage über das Prestige der Sprache und der Nutzen der Sprache, wie Sie das einschätzen.
Könnte man nicht auch dem Staat oder auch einer Staatengemeinschaft eine gewisse Aufgabe übertragen, die Sprachenvielfalt zu bewahren und zu fördern? Ich glaube, dass es in der EU sogar eine Konvention gibt, die bestimmte bedrohte Sprachen eben genau vom Aussterben bewahren soll.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, die EU hat ja ein sehr komplexes Sprachenregiment, auch auf der Ebene der Nationalsprachen, dass es da keine ganz zentralen Benachteiligungen gibt. Und dann gibt es eine Minderheitensprache-Konvention der EU, die besagt, dass die Sprachen gepflegt und gefördert werden sollen. Und das wird dann je nach ökonomischem Status und Fähigkeit der Bevölkerung auch getan. Also ich meine, bestes Beispiel sind die Katalanen, die schon aus ökonomischen Gründen sich das erlauben können, sehr klar ihr Katalanisch da zu fördern. Es gilt aber auch für die Friesen und auch für die Sorben.
Das heißt also auch für in Deutschland bedrohte Sprachen?
Ja. Ja, wobei wir da ein bisschen unterscheiden müssen. Wir haben einerseits eben Friesisch, wo es in Kiel und an zwei anderen Orten Lehrstühle bzw. Institute gibt. Und die Sorben haben auch einen relativ großen Apparat und es wird ja auch noch wirklich in verschiedenen Teilen gesprochen. Dann gibt es aber sowas wie das Saterfriesisch, was nur in einem Dorf gesprochen wird. Da gibt es natürlich nicht so eine riesige Infrastruktur. Aber die Uni Oldenburg oder Osnabrück erforschen das auch und arbeiten auch sehr eng mit Saterfriesen zusammen.
Jetzt haben wir unser Gespräch auf der These der aussterbenden bzw. bedrohten Sprachen aufgebaut. Zum Schluss wüsste ich aber nun doch noch, entstehen auch neue Sprachen?
Ja, also ganz einfach, wenn man diese verschiedenen Varianten des Englischen, die ich vorhin schon erwähnte, als neue Sprachen ansieht, dann auf jeden Fall. Ja, also da entwickeln sich halt neue Sprachen. Anders kann man es nicht sagen. So ähnlich muss das zum Beispiel auch mit dem Deutschen, Holländischen und Englischen gewesen sein von vor 1000 Jahren. Irgendwann mal war das genauso eine Sprache, wie wir Britisch-Englisch vielleicht als eine Sprache ansehen. Daraus entwickeln sich dann über Jahrhunderte, Jahrtausende neue Sprachen. Da ist das Englische auf jeden Fall dabei. Inwiefern es dann noch andere neue Sprachen in anderen Ecken der Welt gibt, ist nicht so ganz einfach festzustellen, aber im Prinzip wird es das immer in einer gewissen Weise geben.
Also solange es Menschen gibt und solange die Welt bevölkern an ihren unterschiedlichsten Ecken, wird es auch unterschiedliche Sprachen geben.
Das ist ganz sicher.
Vielen Dank, Herr Professor Himmelmann.
Gerne.
Die sprachliche Vielfalt unserer Welt und die Gefahren, die ihr drohen, darum ging es in dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit Nikolaus Himmelmann von der Universität Köln. Er ist erster Vorsitzender der Gesellschaft für bedrohte Sprachen. Das Gespräch führte Sabina Mattei.